Bitte schlagt in der Bibel den Römerbrief auf in Kapitel 5 ab Vers 18. Römer Kapitel 5 ab Vers 18. Vielleicht kennt ihr unsere Gewohnheit nicht, dass wir Bibelbücher vollständig durchbetrachten. Wir gehen Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch Bücher in dieser Gemeinde, weil wir glauben, dass Gott sein Wort nicht nur in einer entsprechenden Weise angeordnet hat, sondern auch in einer entsprechenden Reihenfolge. Jedes seiner Worte ist wichtig und wir wollen kein wichtiges Wort überspringen. Deswegen gehen wir Stück für Stück durch Bibelbücher durch. Und es gibt natürlich auch einen anderen Grund, warum das vorteilhaft ist. Wenn wir als Gemeinde ganze Bibelbücher durchlesen und betrachten in Predigten, so können wir großen Segen dadurch bekommen, weil wir überspringen ja nichts. Wir lesen gesamte Bibelbücher durch als ganze Gemeinde. Und nun hört auf das unfehlbare Wort Gottes. Römer 5, ab Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das ist das Wort Gottes, möge er uns Verständnis geben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der Gott bist, der redet, dass du gesprochen hast und dass du dich selbst deutlich verständlich gemacht hast in 66 Büchern. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen hilfst, dein Wort zu verstehen und dass du uns bilden mögest nach deinem eigenen Wunsch, deinem Bild gemäß. Lass uns ein heiliges Volk sein und zeige uns die Gewissheit, die wir in Christus haben. Wir beten all das im Namen Jesu. Amen. Gnade, Gottes Gnade. Gnade, die vergeben wird und innen reinigt. Gnade, Gnade, Gottes Gnade. Gnade, die größer ist als all unsere Sünde. Das ist ein Lied, jetzt übersetzt, von Julian Johnston. Die wunderbare Gnade unseres liebenden Herrn. Und das ist eines von meinen Lieblingsliedern. Und heute Morgen, wie wir zu diesem Abschnitt der Schrift kommen, da höre ich es in meinen Ohren und ich höre es auch im Herzen von Paulus in diesen Worten. Die Gnade Jesu Christi, des Herrn und Erlösers seines Volkes, des Volkes Gottes. Wie wir heute zu diesem Abschnitt in Kapitel 5 kommen, da fasst Paulus das gesamte Kapitel zusammen und er bringt die ganzen verschiedenen Stücke zusammen, die rechtfertigende Gnade Gottes in Christus beschreiben. Und er bringt es hier in ein verständliches Format. Und ihr könnt sehen, eines in diesem Abschnitt ist bekannt. Es wiederholt sich etwas hier. Es ist dieselbe Lehre in verschiedenen Worten und vielleicht etwas deutlicher, als es letzte Woche war. Und das liegt daran, denn Paulus weiß etwas über dich und etwas über mich. Wir sind vergesslich und wir tun uns schwer zuzuhören. Und so will er uns noch einmal die Wahrheit der Gnade Christi vor Augen malen. Und ich möchte nochmal sagen, meine ursprüngliche Vorbereitung hatte 4 Punkte. Und wie ich in den Ankündigungen schon sagte, der Römerbrief ist nicht für ungeduldige Pastoren geschrieben. So werden wir heute 2 Punkte haben, um unserer Zeit willen. Der erste Punkt ist Vers 18. Die eine Handlung. Die eine Handlung. Und dann Vers 19, der eine Mann, der eine Mann. Die eine Handlung und der eine Mann. So lasst uns nun unsere Aufmerksamkeit auf die Schrift lenken. Einmal mehr. Nochmal, wie ich schon gesagt habe, Paulus möchte uns noch einmal die Lehre der Rechtfertigung verdeutlichen. Einige Theologen haben gesagt, dass Kapitel 5 im Römerbrief das Buch der Rechtfertigung aus Glauben. Und das ist vielleicht eine seltsame Sprache für dich. Was heißt Rechtfertigung? Was um aller Welt heißt das? Es heißt, wie wir vor Gott stehen können, gerecht und nicht als sein Feind. wie wir vor Gott stehen können. Gerecht und nicht sein Feind sein. Kinder, es heißt, wie kann es sein, dass Gott nicht sauer ist auf dich? Auf dich, der du ein Sünder bist. Paulus sagt, wir können vor Gott stehen, gerecht, nicht als Feind Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben an in Jesus Christus. Und das ganze Kapitel war die Erklärung von dieser Wahrheit. Und zwei Dinge versteht Paulus hier und erklärt sie auch. Das erste, unsere Sündhaftigkeit. Denn wenn wir unsere Sündhaftigkeit nicht verstehen, wie können wir jemals das Zweite verstehen? Nämlich unsere Not, dass wir einen Retter brauchen. Und diese zwei Dinge werden hier zusammengehalten in diesem Abschnitt. Wie sie auch letzte Woche in den Versen, die wir letzte Woche betrachtet haben. Vers 18, da beginnt Paulus folgendermaßen in seiner logischen Reihenfolge. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und wir müssen einiges erklären, oder? Vor allem, wenn wir zu Vers 18 kommen. Wir beginnen den Vers mit also. Und immer wenn du in der Bibel das Wort also oder deshalb siehst, dann heißt es also, deshalb. Das weist auf die Verbindung hin, die dieser Vers mit den vorigen Versen hat. Und was Paulus uns hier lehrt, ist, dass der Adam, der Erste, der am Anfang der Bibel steht, im ersten Buch Mose, der erste Mann, er war der Stellvertreter der gesamten Menschheit. Und als er gefallen ist, sind wir in ihm alle gefallen. In Adam sind wir also alle gefallen. Und dann der zweite Mann, Jesus Christus. Und er ist der Stellvertreter für alle, die an ihn glauben. Sein rechtfertigendes Werk am Kreuz in seinem Tod gilt für sie. Paulus spricht hier nicht direkt über Adam, aber er spricht über die Handlung, die Adam vollbracht hatte. Nämlich die Übertretung des einen, die zur Verurteilung führte. Eine Übertretung, die zur Verurteilung führte. Ich möchte ein bisschen zurückweichen hier und nochmal sehen. Ihr seht ein Wort nur unter diesem Vers. Sünde. Er redet besonderen über die erste Sünde. Die eine Übertretung. Das möchte er uns hier bedenken lassen. Die Sünde ist nicht einfach nur etwas Abstraktes, das Adam versehentlich getan hat, als wäre er nicht wissend gewesen und hätte Gottes Gebot nicht gekannt im Garten Eden. Er hat das Gebot Gottes übertreten, indem er die verbotene Frucht genommen hat, so versehentlich. Nein, es war eine Übertretung. Das ist ganz bedeutsam. Denn eine Übertretung ist nicht versehentlich. Es ist eine willentliche Handlung. Wir reden nicht sehr oft über Übertretung. Pastor, wo gehen wir jetzt damit hin? Was bedeutet das? Nun, du denkst vielleicht nicht so oft an Übertretung, aber du hast bestimmt täglich mit Übertretung zu tun. Fahre die Autobahn runter. Dauernd gibt es Zeichen am Rand, die sagen, wie schnell wir fahren sollen. Und die Zeichen sagen uns, fahre nicht schneller als 80 Stundenkilometer. Oder geh nicht schneller als 100 Stundenkilometer. Wenn du das tust, dann wirst du dieses Gebot übertreten und dann kriegst du ein Bild mit deinem Bild drauf und dann gibt's eine Rechnung, die wir an dich schicken. Mit dem Blitzer. Oder du bist wie ich und du magst es rauszugehen und zu wandern. Es gibt so wunderbare Wanderwege hier. Und vielleicht habt ihr dieses Zeichen mal gesehen. Dieses Zeichen, das sehr oft ist, wo ein Adler abgebildet ist. Und dann gibt es sowas wie, es ist ein Naturschutzgebiet hier. Es ist ein Schutzgebiet. Also geh hier nicht vom Weg weg. Es sind hier verschiedene Tiere. Wenn du jetzt hier vom Weg abkommst, in diesen geschützten Bereich, dann übertrittst du das Gesetz. Und wenn du das tust, dann tust du etwas, was wir dir sagen, dass du es nicht tun sollst. Das ist eine Entscheidung, die du dann triffst, oder? Ob du willentlich vom Weg abgehst, ob du diese Übertretung willentlich tust, nachdem du dieses Zeichen gesehen hast, wirst du das tun, was dir gesagt wurde, dass du es nicht tun sollst? Das ist eine Übertretung. Etwas zu wissen, was richtig ist, aber das Falsche zu tun. Und das ist genau das, was diese erste Sünde war. Adam war voll im Bilde darüber, was falsch ist. Er wusste, er sollte nicht diese Frucht vom Baum des Erkenntnis des Guten und des Bösen zu nehmen. Er konnte jede Frucht von jedem Baum nehmen, aber nicht von diesem. Die Sünde, was war es? War es die Frucht selbst, weil sie so besonders war? Weil das irgend so eine teure Frucht war, die man nicht anders bekommen konnte? Nein, die Sünde war die Übertretung des Wortes Gottes. Das zu tun, was wir wollten und nicht das, was Gott will. Er hat Gott angegriffen, weil er nicht auf das gehört hat, was Gott gesagt hat. Er wollte tun, was er wollte. Und das hatte eine furchtbare Folge. Er sagt, durch die eine Übertretung, die eine Sünde, diese eine kindische Handlung, das Wort Gottes, die Warnung Gottes nicht ernst zu nehmen, diese eine Sache hat jede Person, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, mich und ihr alle, unter die Verdammnis Gottes gebracht. Unter die Verdammnis Gottes. Und das ist bedeutsam. Und du sitzt vielleicht hier und sagst, vielleicht bist du wie ein normaler Mensch und sagst, und hast Not mit dieser Voraussetzung, mit dieser Annahme, dass eine Handlung so eine große Folge auf, Einwirkung auf jeden haben. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, sind wir nicht etwas, überschätzen wir Adam nicht ein bisschen? Nehmen wir nicht etwas zu wichtig? Es gibt verschiedene Illustrationen, die ich hier gebrauchen will. Ich denke, wir verstehen, ich denke, die sind sehr praktisch. Eine Handlung, eine Übertretung, den Regeln nicht zu folgen, kann eine furchtbare Folge haben und alles komplett durcheinander bringen. Denk folgendermaßen drüber nach. Wenn du den Rezept folgst, um einen Kuchen zu machen, ich habe heute zwei gemacht, ich hoffe, die schmecken euch. Wenn du jetzt im Kochrezept steht, du sollst einen Becher Zucker nehmen und du tust einen Becher Salz rein, merkst du den Unterschied? Wenn du einen Becher Salz reintust in den Kuchen, dann wirst du wahrscheinlich sehen, das ist der salzigste Apfelkuchen, den ich je hatte. Eine Übertretung oder ein Fehltritt, eine große Folge. Männer, wenn ihr das jemals getan habt und dass du Diesel anstatt Benzin in dein Auto füllst. Ich habe es noch nicht getan, Gott sei Dank. Aber wenn, dann weiß ich nicht, ob ich euch das sagen würde. Das ist bedeutsam. Du denkst vielleicht, das passiert nicht. Du musst deinen ganzen Auto, musst du dann komplett den Tank ausleeren, weil ein Benziner kann nicht mit Diesel laufen. Oder noch etwas, was große Folgen hat, wenn du es falsch tust. Vielleicht hast du vergessen, eine Kerze angezündet hast. Du gehst ins Bett und die Kerze war in der Nähe von etwas Entflammbarem. Und das, was passieren kann. Wenn dieses Feuer dann überspringt und du wachst auf und das Haus steht in Flammen und du atmest Rauch ein und das Haus ist zerstört und du hast vielleicht, und Gott verhindere es, du verlierst einen geliebten Menschen oder dein Leben. Eine Handlung kann gewaltige Folgen, Konsequenzen nach sich ziehen. Und das ist vielleicht etwas, was jeder von uns sofort versteht. Ich werde es vielleicht in 24 Stunden sehen. Das eine Wort, ein Kommentar ein falsches Wort zur falschen Zeit mit der falschen Haltung kann eine Beziehung zerstören. Ein Wort, das man unüberlegt sagt, kann im Kopf des anderen bleiben. Es verfolgt dich. Und es kann dich verfolgen. Ich kann nicht fassen, dass ich das zu ihr gesagt habe. Und dann kann man nur sagen, vergib mir. Eine Handlung kann großen Einfluss haben. Und was Paulus zu uns sagt, eine Übertretung hat gewaltige Konsequenzen. Eine Übertretung hatte eine Folge für uns, die Geschöpfe, die im Ebenbild unseres Gottes geschaffen sind, unseres Schöpfers. Unsere Beziehung ist auseinandergerissen worden, in zwei gerissen, war zerstört worden. Fast hoffnungslos. Und er beschreibt das durch das Wort Verdammnis oder Verurteilung. Vor ein paar Wochen, da saß ich mit Haddon, meinem Sohn, und wir haben den Kinderkatechismus gelernt. Und eine der Fragen hat mit Sünde zu tun. Und die Frage ist, die Frage geht, wir haben etwas gebrochen, den Bund, und sind dadurch verurteilt. Wir haben ihn gebrochen und sind dadurch verurteilt worden. Und ich habe Haddon angeblickt, wir haben drüber geredet, und ich habe ihn gefragt, meinst du, was verurteilt, verdammt meint? Er sagt, nein, wie jedes Kind. Und ich sage, es meint, schuldig zu sein. Es meint, dass die Beziehung, die du einst hattest, voller Frieden, dass du nun in Problemen steckst. Du bist unter dem Zorn, den du verdienst. Das ist nicht nur einfach, dass jemand irgendwie fies ist, weil er halt sauer ist, sondern du verdienst den Zorn. Es ist Schuld, die du auf dich selbst ladest. Und Paulus sagt, durch eine Handlung, durch eine Übertretung hat alles geändert und hat uns alle unter die Verurteilung und den Zorn Gottes gebracht. Wir selbst sind schuldig geworden in der einen Übertretung Adams. Eine Handlung. Und du fragst vielleicht, warum ist das so? Lass mich nochmal dran erinnern. Es ist, weil Adam eine Beziehung zu uns hat. Er war unser Stellvertreter, als er zuerst gesündigt hatte. Und als er gesündigt hatte, da sündigte er an unserer Stelle und für uns. Und du sagst vielleicht, das mag ich nicht. Ich mag es nicht, Adam hier zu wählen. Das ist nicht, ich habe Adam nicht gewählt. Ich möchte ja einen demokratischen Prozess haben. Ich hätte nie Adam gewählt. Ich möchte jemand Besseren als Adam wählen. Aber du wirst keinen finden, als Adam, lieber Freund. Adam ist nicht nur irgendeine besondere Person. Adam war der einzige Mensch und er war sündlos. Hört ihr, was ich sage? Es gab keinen anderen, den wir wählen konnten. Und zweitens, er hatte Vollkommenheit vor Gott. Überlegt euch das. Ich kann das nicht verstehen. Ich habe einen gefallenen Verstand. Selbst nach meinem besten Gewissen und Wissen kann ich das nicht begreifen. Und die einzige Weise, wie ich das tun kann, ist, dass ich an Christus denke, denn er ist der einzig Vollkommene, von dem ich weiß. Das Einzige, wo ich nur nachgehe, ich komme nicht heran an diese Wahrheit. Adam hatte keine Sündennatur, keine gefallene Natur. Er hatte kein zorniges Herz. Er wusste es nicht, was es heißt, sündige Folgen tragen zu müssen. Er war ein Mann, geschaffen im Bild Gottes und nach seiner Ebenbildlichkeit, und er hatte Gott zum Freund. Er ist ein wirklich, 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 wirklich guter Stellvertreter als unser Repräsentativ. Und Paulus sagt, er war unser Stellvertreter. Er ist unser Stellvertreter. Zweitens ist es nicht nur so, dass er sündlos ist, sondern er ist wie wir, aber noch viel besser. Denk an deine Situation. Ich mag es nicht. Ich mag nicht eine Situation, wo ich nur für einen Menschen wählen konnte und dann bin ich mit ihm, sitze ich mit ihm da und sieh Adam an. Die Dinge, wo du mit dir selber zufrieden bist, in ihm gibt es nicht eines, es gibt nichts, was schlecht ist. Es gibt in ihm nichts, was du nicht gemocht hättest. Du hättest gesagt, ja, er ist der, den ich an meiner Stelle haben will. Er tat nämlich auch genau das, was wir getan hätten. Und das ist wahr, selbst wenn es uns unangenehm ist. Die Wahrheit der Stellvertretung Adams ist, Es ist wahr, ob es uns gefällt oder nicht. Es ist eine Wahrheitspille und die müssen wir halt schlucken und damit müssen wir umgehen. Du sagst vielleicht, trotzdem, es ist echt hart. Ich habe damit echt Probleme. Ich habe Probleme mit diesem ganzen Abschnitt, Pastor. Das ist ziemlich heftige Lehre. Und wie wirst du darüber predigen und noch Zuhörer haben? Und ich sage, das ist nicht das Ende des Verses. Paulus ist nicht damit zufrieden, euch einfach die schlechten Nachrichten über die Verdammnis zu sagen, sondern er hat etwas viel Besseres zu sagen. Es ist ein ganzer Vers, nicht ein halber. Und er sagt, so wie durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so, also, auch so, kommt durch die Handlung Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Für alle Menschen. Hört ihr, was er sagt? Wenn wir alle fallen in dieser einen Handlung Adams, diese eine Handlung, eine Übertretung, diese eine Handlung Christi, die Rechtfertigung Christi, ändert alles. Wenn es dir nicht gefällt, dass du von Adam dargestellt wirst und vertreten wirst, der uns alle ins Elend gestürzt hat, dann gefällt es dir vielleicht besser, durch die eine Handlung Jesu Christi vertreten zu werden. Was ist die Handlung von Jesus, fragst du vielleicht. Jesus hat viel gemacht. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Er hat tote Menschen, tote Kinder auferweckt und auch Erwachsene. Er hat gelehrt und gepredigt in wunderbarer Weise. Über welche Handlung sprichst du, Pastor? Sein Tod am Kreuz. Darüber rede ich. Darüber redet Paulus. Die eine Handlung der Rechtfertigung. Der Tod Jesu Christi am Kreuz. Wie Adam uns repräsentiert hat, so repräsentiert Christus Sünder, die er retten wird, wenn er das sündlose Lamm Gottes, wenn er an unserer Stelle stand und in seinem Leib und in seiner Seele die Verurteilung auf sich nahm, die wir verdient haben. In Adam sind wir alle gefallen, aber in Christus haben wir eine Sühnung für Adams Sünde und für unsere Sünden. Aber er nennt es einen Akt der Rechtfertigung. Du musst nochmal die Bibel fragen, wenn du in der Bibel liest und du keine Fragen stellst, dann liest du die Bibel nicht. Stelle Fragen an die Bibel. Was meint er hier? Wenn er sagt, das ist eine Handlung der Rechtfertigung. Das ist kein Wegwerfbegriff. Paulus beschreibt den Tod Christi am Kreuz in den Begriffen der Sünde von Menschen, die verurteilt werden, und zwar bis zum Ende, also in der Fülle verurteilt werden. Der Zorn Gottes wurde ausgegossen auf Christus. Jede einzelne Sünde, die wir, du und ich, getan haben, all diese Sünden, die wir vollbracht haben, wurden in der Fülle an seinem Leib und seiner Seele gestraft, so dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Er hat für diese Sünden die ultimativen Leiden getragen, so dass kein Tropfen von Zorn Gottes für uns übrig ist. Gegen dich und mich, die wir in Christus sicher sind, kann kein Zorn mehr vorgebracht werden. Die Sünde wurde völlig an Christus gestraft. Ein Akt der Rechtfertigung, als Christus unser Opferlamm geworden ist. Der Zorn Gottes, der nun gestillt ist und der vollständig auf Christus ausgeschüttet wurde. Es bleibt nichts übrig für mich und dich zu trinken, sondern außer dem wundervollen Wein des Himmels, den wir trinken dürfen in Christus. Das sagt er hier. Denn Christus starb an unserer Stelle. Es gibt keinen Zorn Gottes mehr. Unsere Sünden sind vollständig gesühnt. Nun können wir in der Gegenwart Gottes stehen. Wir sind nicht mehr verurteilt und nicht mehr seinem Zorn ausgesetzt, sondern seiner Liebe. Wir sind gerechtfertigt. Und der Vater blickt nun vom Thron herab und er sagt, mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter, heilig, gerecht, geliebt. Könnt ihr das verstehen? Möchtest du die Stellvertretung dieses vollkommenen Mannes? Das ist unbegreifliche Gnade. Gnade, Gnade, Gottes Gnade. Gnade, die all meine Sünde bedecken kann. Das ist die Gnade, die ich haben will. Das ist die Gnade, die jeder Christ hat. Dass Jesus den Schmerz für unsere furchtbare Verurteilung in Sünde getragen hat. Luther dachte daran, als er die zweite Strophe von Eine feste Burg ist unser Gott geschrieben hat. Und mit unserer Macht ist nichts getan. Wir werden gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Mann, den Gott hat erkoren. Du fragst, wer der ist. Es ist Jesus Christ. Der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Jesus Christus, das gerechte Opfer für Sünden. Wie kann eine Person gerechtfertigt werden? Ist es durch eure Werke, durch eure Teilnahme an Bibelstudien, durch all die tollen Gedanken, die du vielleicht denken kannst, oder die Bibelverse, die du lernen kannst, oder die Missionstrips reisen, das Geben an Arme, das Kümmern um Heimatlose? Nein. Es ist durch die eine Handlung, der Tod Jesu Christi, das Opfer für Sünde, dass wir gerechtfertigt vor dem Angesicht Gottes stehen können. In Vers 19 sehen wir den einen Mann. Paulus fährt fort und da ist ein Zusammenhang zwischen Vers 18 und 19. Die folgen nicht nur numerisch einander. Durch den Ungehorsam des einen wurden die vielen zu Sündern gemacht. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Und so sehen wir in Vers 18. In Vers 18 hatten wir die eine Übertretung und die eine Handlung oder Rechtfertigung. Und nun in Vers 19 haben wir die zwei Einmänner. Also dieser erste Mann, der Adam, seine Sünde, der erste Mensch. Es wird wieder es wird nicht Übertretung genannt, sondern hier wird es Ungehorsam genannt. Das ist ein ganz anderes Wort. Und wenn du das Wort nehmen würdest und es herunterbrichst in verschiedene Teile, wie so ein Höhlenmensch das vielleicht übersetzen würde, dann heißt das Wort, ja, Ungehorsam, aber es heißt, willentlich nicht zuzuhören. Willentlich nicht zuzuhören. Das ist, was dieses Wort bedeutet, Ungehorsam. Es heißt ein bisschen anders, also es hat ein bisschen anderen Geschmack. Diese willentliche Handlung, nicht zuzuhören, sein Ungehorsam, das bedeutet, die alle zu Sündern gemacht hat, oder viele zu Sündern. Hier sind einige Unterschiede, oder? Denn wir haben schon von der einen Übertretung gesehen, die uns alle verurteilt hat. Das Wort Gottes, du bist, wo das Wort Gottes uns sagt, du bist schuldig. Aber hier heißt es, es heißt nicht nur, ihr seid schuldig und es sind zwei, sondern du wirst etwas anderes. Als Adam willentlich Gott nicht zugehört hat, als er das nicht getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat zu tun und das nicht getan hat, das getan hat, was Gott nicht wollte, da wurden wir zu Sündern gemacht. Nicht nur verurteilte Menschen, sondern Sünder. Es war nicht nur hasse die Sünde und liebe den Sünder, sondern hier geht es darum, dass unsere Gedanken, unser Körper, unser Wesen darauf getrimmt wurde zu sündigen. Und du sagst vielleicht, ich mag es nicht, dass Adam mich zu einem Sünder gemacht hat. Aber ich sage, dass Paulus hier etwas über uns sagt. Es ist nicht nur so, dass wir die Schuld für seine Sünde bekommen haben, sondern unsere Herzen, unser Selbst, unsere Gedanken können unsere eigene Sünde produzieren und wir können selber sündigen. Er war der erste Übertreter und wir sind alle mit eingetreten in diese Handlung der Sünde. Das ist das Bild. Das ist schrecklich, das ist erschreckend. Und das müsst ihr begreifen, das musst du begreifen. Du musst damit umgehen, du musst in dich selbst hineinblicken und dir die Frage stellen, aber Pastor, ja, Adam hat uns alle, hat alles auseinandergerissen. Aber wie ist es bei dir? Wie geht es, wie ist es mit dir? Wie ist es mit mir? Wie haben wir das getan? Wie haben wir dabei getragen? Wir haben selber auch Sünde getan in unserem Leben, auch in unseren Gedanken, in unseren Handlungen. Das wird hier gesagt. Adam hat schmutzige Hände und genauso hast du sie und ich. Aber nochmal, das macht dich, ist dir unbequem? Es ist nicht das Ende des Verses. Es ist nur der halbe Vers. Wenn du sagst, ich mag diese Schulde nicht und auch diese Schuld durch Teilnahme, durch die Anrechnung, ich mag das nicht, aber es gibt eine gute Botschaft auf der anderen Seite. Wenn wir durch einen Mann alle Sünder geworden sind, Kinder des Zorns wie der Rest der Menschheit, dann gibt es gute Botschaft für uns. Und zwar folgende. Wenn es Adams Ungehorsam war, der uns zugerechnet wurde, dann gibt es einen anderen Menschen, dass durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Hört ihr, was er sagt? Er sagt, wenn Adam dich in eine Sündenidentität geschleudert hat, die unter dem Zorn steht, dann hat, als Jesus dem Vater bis zum Tod gehorsam gewesen ist, seine Gerechtigkeit ist über dich ausgegossen worden, in großer Fülle. Das ist so wunderbar. Jesus war gehorsam, wo Adam ungehorsam war. Jesus hat niemals gegen den Vater gesündigt und diese Handlung, diese Gerechtigkeit, auch in sein Tod an unserer Stelle, ist dein Christ, wenn du an Christus glaubst. Und ich möchte noch etwas euch deutlich machen, was so wunderbar ist über diesen Abschnitt. Deswegen solltest du deine Bibel langsam lesen. Vers 19. Es gibt eine Handlung des Ungehorsams. So sind Menschen zu Sündern gemacht worden sind. Und jetzt blick darauf. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Es ist also hier eine Zukunftsbeschreibung. In der Zukunft ist es wie ein Fluss der Gerechtigkeit Christi, der immer fließt und der nie austrocknet, der alle Zeit über die Christen ausgegossen wird und in dein Herz auch fließt. Jesu Gehorsam wird zu deinem Gehorsam. Jesu Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Es ist nicht nur so, dass du vor dem Vater stehst, nicht schuldig, aber nun stehst du vor dem Vater heilig und gerecht und wundervoll, wie Jesus, der niemals gesündigt hat. Und es ist etwas, das du nicht nur bekommen hast, sondern dem du immer ähnlicher wirst. Das ist wie eine Weinflasche, die du umkippst vollständig, auf den Kopf stellst und doch fließt der Wein immer weiter und hört nicht auf zu fließen und er wird immer süßer und immer wunderbarer. Gnade, Gnade, Gottes Gnade. Gnade, das von innen reinigen und vergeben kann. Gnade, Gnade, Gottes Gnade. Gnade, die größer ist als alle meine Sünde. Das ist das, was Paulus dir und mir sagt, dass die Gerechtigkeit Jesu, die wir haben, durch seinen Tod am Kreuz so viel mehr ist als die schlimmsten Dinge, die wir jemals tun könnten. Und sie ist ausgegossen im Überfluss gegenüber der vielen Sünden und selbst die, die wir noch tun werden. Seine Gnade ist niemals zu Ende. Und so fragen wir dich, Freund, kennst du diesen Christus? Christ ist das Werk Christi, die rechtfertigende Gnade. Ist das etwas, was nur so ein bisschen im Hintergrund ist? Oder ist das die süße und wunderbare Speise, die du jetzt hast? Trinkst du von diesem wunderbaren Quell jeden Morgen? Kommst du zu dieser wunderbaren Gnade zurück, dieser Gerechtigkeit, dieses Gehorsams des Sohnes, der den Vater geliebt hat? Gehst du da immer wieder zurück, wenn dein Herz den Vater nicht liebt? Wenn du sündigst und auf dein Gesicht fällst, kommst du da zurück, die Gnade seines Kreuzes anzunehmen und die Sünde zu Tode zu bringen? Der Trost des Kreuzes, der zu dir sagt, ja, du hast gesündigt oder ich habe gesündigt, aber Christus ist für Sünder gestorben. Und Freund, wenn du Christus nicht kennst und heute Morgen hier sitzt, möchte ich zu dir nur sagen, was du vielleicht auch vermutest, das ist wahr. Und ohne Christus sind diese Verse nur zur Hälfte gelesen für dich. Und wenn dich das erschreckt und du sagst, ich möchte nicht, dass Adam mein Repräsentant ist, ich möchte Adam nicht als Stellvertreter haben, dann gibt es einen anderen Menschen, einen anderen Mann, der treu war für dich, wenn du ihn im Glauben annehmen willst. Es ist ganz einfach. Es geht nicht darum, was du getan hast oder wie schlecht du bist. Und es ist bestimmt noch nicht darüber, wie gut du bist. Möchtest du dein Vertrauen in ihn setzen? Und wenn du dich an ihn klammerst, dann wirst du das bekommen. Er wird nichts von dir zurückhalten, denn er wird dir alles geben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, für die Tiefe und Höhe der Schriften. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen, was wir gehört haben. Gib uns einen grundlegenden Geschmack dieser Wahrheiten, der Wahrheit des Kreuzes. Hilf uns, an ihn uns zu klammern und ihn zu erkennen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.